Reise Tirol, Forum Zukunft.
Herzlich willkommen bei Forum Zukunft. Susanne Barter begrüßt Sie. Die Volkskundlerin und Philosophin Elsbeth Wallnöfer war 2021 während der Pandemie bereits bei mir zu Gast, zugeschaltet via Zoom. Wir sprachen damals über ihr Buch Heimat, ein Vorschlag zur Güte. Heute ist sie mit ihrem aktuellen Buch hier, Politik der Verführung heißt es, von Volkskanzlern und politischen Illusionen. Und heute ist sie wirklich im Studio zu Gast. Elsbeth Wallnöfer lebt in Wien. Ab und zu ist sie in Südtirol. Elsbeth, du hast in den letzten Jahren Buch auf Buch veröffentlicht. Politik der Verführung ist, wenn ich das richtig überblicke, dein bisher politischstes Buch. Was hat dich dazu bewogen, dich mit Strukturen der Macht, dem immer erfolgreicheren Aufstieg von Populisten und Demagoginnen zu beschäftigen?
Der Anlass zu diesem Buch war die Regierung Kurz I in Wien, wo man gemerkt hat, wie Populismus in der politischen Praxis im Alltag zu greifen beginnt. Wir wissen ja, in Europa ist der erste Populist Berlusconi gewesen. Und da hat man das noch ein bisschen belächelt. Und als es dann schlagend wurde vor der Haustür und man dann das Gefälle auch sehr schön gesehen hat, da war ja Merkel noch im Amt und dann kommt dieser junge fesche Bursche, der mit den ewig selben Floskeln hausiert, da hat man schon den Unterschied eines Generationenwechsels in der Politik nachvollziehen können. Und das hat uns alle so sehr bewegt und mich auch.
Du schreibst in deinem Buch, der Anlass auch zu diesen Überlegungen ist einem gefühlten Wandel im Politikstil geschuldet. Nachdem reines Fühlen dich ja nicht befriedigt, sondern du den Dingen, wie ich weiß, auch auf den Grund gehen möchtest, auch wissenschaftlich auf den Grund gehen möchtest. Wie bist du dieses Thema auch angegangen? Ja, was hat dich da interessiert, dir genauer anzuschauen?
Der springende Punkt war diese emotionale Ergriffenheit bei mir selber. Der Zorn, das Unverständnis, auch die Hilflosigkeit, solchen Populisten nicht entgehen zu können. Und wie geht man damit um? Also da war schon Unruhe in mir. Und ich habe das bei Freunden und im Milieu beobachtet. Und dann ist der Weg, der seriöse Weg, man setzt sich hin, schaut, gab es Beispiele in der Literatur. War das nicht schon mal da? Kennen wir das nicht schon? Und dann geht man in die Archive rein, dann sucht man nach Personen, dann sucht man nach Bildern. Und dann kommt man drauf, Jesus, das gab es ja alles schon mal. Und dann beginnt man so dem genauer nachzuspüren und Kleinigkeiten rauszuzupfen. Und am Ende des Tages ist dann ein Schreckensbild da. Und dann fängt man das an zu verarbeiten, lässt es sickern und dann macht man sich mal an den ersten Schreibentwurf.
Wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet?
An diesem Buch habe ich gearbeitet eigentlich fast 3 Jahre, aber nicht am Stück, sondern ich hatte das Unglück, an Covid zu erkranken. Ich hatte das Buch begonnen, dann bin ich an Covid erkrankt und dann war ich 1,5 Jahre völlig außer Gefecht gesetzt mit den Nachwehen dieser Covid-Erkrankung. Dann hat sich das sehr lange gezogen und am Ende habe ich es dann in einem Stück geschrieben und das war dann 1 Jahr ungefähr.
Das Buch ist Ende 2024 erschienen im Michael Wagner Verlag. Du sprichst dort immer wieder von einer Politik des schönen Scheins, der, wenn man hinter diesen Schein blickt, ja gar nicht mehr so schön ist, zum Teil sogar hässlich ist. Du bringst verschiedenste Beispiele, Alice Weidel, du hast den schon angesprochen, den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orban, viele, viele in der Zwischenzeit. Es sind ja immer mehr geworden oder werden immer mehr. Auch Südtirol hat die ein oder andere Figur hier zu bieten. Was macht denn diese Politik des schönen Scheins aus?
Was der Anlassfall, habe ich schon erzählt, war dieser fesche junge Kanzler in Österreich, der da aufs politische Parkett kommt, wie ein Phönix aus der Asche, bejubelt wird, gefeiert wird, beklatscht wird. Er hat die Kommunikationstechniker gehabt und Kommunikationsstrategen, die uns permanent schöne Bilder geliefert haben. Schöne Bilder, Pressekonferenzen, flotte Sprüche. Schöne Bilder, Pressekonferenzen, flotte Sprüche. Immer wieder. Und es war immer so schön wohl sortiert und wohl frisiert auch. Und dann habe ich begonnen, dorthin zu schauen und habe gedacht, das ist doch alles nur Schein. Das kann doch nicht, wenn man dem Ganzen in die Tiefe versucht nachzuspüren, dann ist da keine Substanz. Und dann habe ich mich begonnen zu beschäftigen mit den symbolischen und repräsentativen Lichtern, die da in der Politik vorkommen. Also Lichtern im doppeldeutigen Sinn, als komische Figur, die so halb im Verborgenen agiert, als auch mit dem schönen Schein. Man zeigt uns schöne Bilder in einer hässlichen Welt. Man will uns mit einem schönen Bild von etwas überzeugen, wo man keine Lösung dazu hat. Und dieses laute Chindarasabumtulje mit viel Scheinwerfern, das hat dann eben dazu geführt, dass ich da in die Details dann reingeschaut habe und gemerkt habe, es ist wirklich nur Staffage, perfekte Dramaturgie, hauptsächlich aufgebaut auf Blendung.
Und du sprichst ja von einem schillernden Blendwerk.
Genau, das ist ein schillerndes Blendwerk, dieses Podium der Politik, überhaupt bei den Populisten. Und dann inszeniert man in Stadthallen oder in großen Hallen Parteitage und dann klatscht man da. Und am Ende liefert man immer tolle Bilder. Und da habe ich mir auch die ikonografischen Traditionen angesehen. Es ist eine Blendung und ich frage mich dann, auch als Philosophin, wenn man geblendet wird, was passiert dann mit einem? Dann sieht man nämlich nichts mehr. Wenn ich dann blind bin, muss ich überlegen, ja, und was mache ich jetzt? Wie schärfe ich meine Sinne, um nicht als Blinder durch die Gegend zu laufen und komplett ausgeliefert zu sein? Und deswegen spreche ich gern von schönem Schein, weil das passiert gerade. Populisten und Demagogen liefern uns perfekt inszenierte Feste, Pressekonferenzen, Feiern und Jubelfeiern für das Volk. Und letztlich ist es eine einzige Täuschung.
Auf diesen Begriff kommen wir auch gleich zu sprechen, das Volk. Ich möchte noch weitergehen, was du gesagt hast. Du bist auf den Weg gekommen oder bist dort weitergegangen bei ikonografischen Traditionen. Was hast du da gefunden, also als du dann in die Tiefe gegangen bist?
Da habe ich dann gemerkt, wie Erzählstrukturen von Politikern auf bildlicher Ebene funktionieren. Welcher Mensch sich wie inszeniert, welcher Politiker oder welche Politikerin sich wie inszenieren. Und da gab es den einen oder anderen, der sich wirklich wieder begonnen hat, in einer Leni Riefenstahlschen Tradition mit pathetischen Bildern zu zeigen. So im Halbprofil, quasi in die Zukunft schauend, im perfekten Licht, sozusagen wie ein Arbeitsbild hätte das sein sollen. Das war der Kurz damals. Er sitzt in New York in der UNO und schickt uns so ein Bild. Gleichzeitig zeigt uns die Washington Post und die New York Times, beschweren sich über den jungen Kanzler, der dort sitzt. Und während Joe Biden spricht, hört er nicht zu, sondern spielt auf dem Handy. Also dann ist dieser schöne Schein und dieses schöne Bild, dass man uns zum Beweis, dass er für uns Österreicher arbeitet und für uns Menschen ihn schuftet und in die Zukunft schaut und Visionen entwickelt für uns, war ein einziger Trick, weil er gleichzeitig in der Sitzung zu diesem Zeitpunkt eigentlich, als wir das Bild bekommen haben, sitzt er in der UNO und hört dem wichtigsten Mann der Welt nicht zu, sondern spielt am Handy rum.
Eine der Schlüsselfiguren dieses aufstrebenden Populismus, du hast ihn schon genannt, ist Silvio Berlusconi. Was hat er in die Politik gebracht, das es vorher noch nicht so gab?
Er hat auch den schönen Schein in die Politik gebracht. Er hat quasi das, was sonst nur im Vergnügungsbereich passiert, in der Unterhaltungsbranche, das hat er quasi auf das Politikfeld übertragen und dort salonfähig gemacht. Das heißt, Politik war bisher immer eine Politik, wo man gewusst hat, hier beginnt, abgehoben vom normalen Leben und Anführungszeichen, ein Bereich, den man mit besonderer Vorsicht behandelt. Man achtet darauf, was man spricht, wie man redet. Man schaut genau, dass man keine Fehler begeht, weil das könnte ja eventuell sogar zu einem Krieg führen. Und in dem Moment, in dem ich dann dieses Politikfeld zu einem Unterhaltungsfeld umgestalte, wie es Berlusconi gemacht hat, wird Politik zur Unterhaltung. Und wenn Politik zur Unterhaltung wird, dann verliert sie den notwendigen Ernst, sich der Sache anzunehmen. Denn Unterhaltung ist immer etwas, das auch mit Spaß zu tun hat und mit einem leichten, flockigen Habitus. Und Politik ist ja doch Arbeit. Da sollte man schon konzentriert dabei sein. Und das hat sich mit Berlusconi erstmals in Europa richtig geändert und greift gerade um sich. Und nicht umsonst ist ja Berlusconi ein guter Freund von, oder war Berlusconi ein guter Freund von Putin, der ja auch sehr viel Wert auf schönen Schein legt und auf güldene Tapeten und güldene Stühle, so wie eben auch Trump. Und da wird dann eben die Politik zu einem güldenen Ereignis, das man für sich selbst macht, eigentlich nur zur eigenen Unterhaltung und nur um zu schillern und zu brillieren, aber nicht um wirklich Politik zu machen.
In deinem Buch formulierst du das so: groteske Verführungskünste wurden mehr und mehr selbstverständlicher Teil des politischen Machtstrebens. Ich erinnere mich gut, als mir der Journalist Andreas Pfeiffer, er arbeitet für den ORF, er war lange auch Italien-Korrespondent, war in Rom, erzählt hat, dass er das Phänomen Berlusconi seinen anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen kaum vermitteln konnte. Die haben das nicht geglaubt, dass all das, was Berlusconi so aufgeführt hat, ja, ich denke, da haben die meisten dann doch gute Erinnerung daran, dass das alles möglich ist. Er hat ja auch 3 Amtszeiten absolviert. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Von 1994 bis 1995, 2001 dann bis 2006 und 2008 bis 2011. Dieses Phänomen Berlusconi ist heute eigentlich, ja, gang und gäbe ist vielleicht etwas übertrieben, aber das ist etwas, worüber sich kaum mehr jemand wundert, weil wir es so oft antreffen. Also da hat sich unglaublich viel verändert, was heute möglich ist.
Genau. Deswegen hat sich ja auch die Politik verändert. Sie ist populistisch. Markus Söder in Bayern, Bayerns Ministerpräsident, zeigt permanent Fotos von sich, wie er isst und was er isst. Permanent, wirklich oft im Stundentakt. Und glaubt, das ist schon Politik. Und diese Beispiele können wir zuhauf anführen. Man hat Spaß und tut Spaß und tut so, als wäre es schon die Lösung, als wäre es schon das, was man im Bereich der Politik machen muss. Nein, im Bereich der Politik muss man sich auch hinsetzen, lesen, Konzepte entwickeln, debattieren und dann mit dem vis-à-vis aushandeln. Und das geht uns zunehmend verloren, wenn man eben Politik als populistisches Feld ansieht. Das haben wir das beste Beispiel einer Tendenz zu politischer Politik, die diesen Showfaktor ein bisschen hat und die dann auch schon recht despektierlich mit dem vis-à-vis umgeht, haben wir jetzt erlebt in Südtirol, die letzte Autonomiestatut. Da gab es keine Verhandlungen und nichts. Der Landtag wurde vor die Tatsache gestellt, winkt es ab oder winkt es nicht ab. Das ist eine Form von populistischer Politik, wenn man sich untereinander nicht mehr aushandelt, sondern wenn ein, zwei Mächtige anfangen, sich was auszudenken, es von den Mitarbeitern ausarbeiten lassen und den anderen dann zum Vorwerfen, friss oder stirb. Da hat sich eben der Politikstil geändert, da ist er jetzt populistischer geworden. Da gibt es viele, viele Beispiele, auch in der österreichischen Politik immer wieder. Das ist ja auch das, was jetzt in Deutschland sehr gut zu beobachten ist. Immer wieder, der eine hat eine Idee, bläst sie raus und sagt, und die Lösung habe ich auch gleich mit und jetzt musst du zustimmen, sonst gibt es einen Koalitionsbruch oder sonst ist es nicht, so haben wir es nicht ausgemacht und so weiter. Es wird nicht mehr ausgehandelt. Es wird nur mehr sehr flapsig dahin geworfen und glaubt, das war jetzt schon die perfekte Lösung.
Zu Gast im Studio ist die Volkskundlerin und Philosophin Elsbeth Wallnöfer. Sie hat ein Buch geschrieben, Politik der Verführung heißt es, von Volkskanzlern und politischen Illusionen. Erschienen ist es im Michael Wagner Verlag. Darüber und um die Themen, die sie hier behandelt, unterhalten wir uns heute. Du schreibst auch, eines der Merkmale dieser populistischen Politik ist, dass es um Stimmungen geht, um gefühlte Wahrheiten. Also alles ist ja heute Gefühl, Ratio geradezu ein Schimpfwort. Sachpolitik scheint zum Teil fast auf verlorenem Boden zu sein heute. Wie siehst du das?
Ja, weil Sachpolitik ist ja anstrengend. Demokratie ist ja das anstrengendste Regierungsmodell, das es gibt. Das haben schon Klügere vor mir gesagt, Ralf Dahrendorf zum Beispiel, ein berühmter Soziologe. Ernsthafte Politik, die ist anstrengend. Es ist jetzt einfach schick, eine schnelle, einfache Lösung zu liefern. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird es zum System. Und dann ist bei schnellen Lösungen ist halt so, dass sie dann oft nicht halten oder eigentlich Chaos auch verursachen können.
Gut, also wer das auf die Spitze treibt, ich denke, da fällt uns allen sofort eine Person ein, Donald Trump, der in seiner zweiten Amtszeit ja alles auf die Spitze treibt und uns jeden Tag mit
Dekreten. Das ist
zum Teil
das
aber auch
Beispiel.
Absurdesten Entscheidungen konfrontiert.
Ja, und er schaut auch gar nicht, was sind die Regeln in der Politik bisher gewesen. Es gibt ja diplomatische Regeln in der Politik. Man glaubt immer, Politik ist etwas, da setzt man sich hin und hat eine Idee, furzt die raus und dann ist erledigt. Nein, überhaupt Weltpolitik ist hochkomplex in den Strukturen und Trump ist das beste Beispiel dafür. Warum? Weil er nicht mehr die Parlamente fragt. Er fragt seine Kammern nicht mehr. Ein Regierungschef hat ja eigentlich, das wissen die jüngsten Politiker oft gar nicht mehr, sie sind eigentlich dem Parlament verpflichtet. Die letzte Stimme ist immer das Parlament. In Italien sind es zwei Kammern, in anderen Ländern, die keine Zweikammersysteme haben, ist es einfach das Parlament. Wenn man das Parlament nicht mehr befragt, dann hat man eigentlich schon die Demokratie abgeschafft. Und wenn Donald Trump eine Idee hat und sie aufschreiben lässt und dann unterschreibt, immer mit diesem Kugelschreiber, den er da kauft und dann auch verschenkt. Und dann unterschreibt er per Dekret und haut es raus. Und dann kann man nur sagen, das ist nicht Politik, das ist Autokratie, aber nicht Politik.
Hättest du dir gedacht, dass die sogenannte größte Demokratie der Welt, wir sehen ja, dass die Institutionen kaum standhalten eigentlich, also auch das müsste man wahrscheinlich reflektieren, wie stark überhaupt Amerika als Demokratie ist, aber dass es so schnell gelingen kann, in Richtung eines autoritär faschistischen Staates zu gehen?
Nein, da kann man, wenn man sich Beispiele aus der Geschichte anschaut und wenn man so wie ich ausgebildet ist in Sachen Verfassungspolitik, weil ich ein Kind der 60er, 70er Jahre bin und noch mit diesem Bewusstsein, dass Südtirol einen Minderheitenschutz braucht, also mit dem Bewusstsein, dass es ein Völkerrecht gibt, aufwächst, dann ist es eigentlich fast vorauszusehen, wie schnell sowas gehen kann, wenn man sich über alle Gesetze hinwegsetzt. Und wie macht man das am schnellsten und am wirksamsten? Indem ich die wichtigsten Organe in einem Staat unterminiere. Und dann tausche ich als erstes jene Menschen aus, die an den Verfassungsstellen sitzen, in den Verfassungsgerichten zum Beispiel. Das hat Trump gemacht. Trump hat entgegen der Gepflogenheit, noch vor Biden dann inauguriert war, hat er sofort einen Verfassungsrichter ausgetauscht. Obwohl es die übliche Gepflogenheit war, zu warten, bis der nächste Präsident gewählt ist und der kann nachbesetzen. Und dann hat er auf eine demokratische Verfassungsrichtung hat er einen seiner Leute hingesetzt. Jetzt macht er das mit System. Peu à peu, Stück für Stück, setzt er an den wichtigsten Schaltstellen, nämlich den Hütern der Verfassung, setzt er gleichgesinnte Leute ein. In Israel ist es auch passiert. Da sind die Leute auf die Straße gegangen. Zehntausende Menschen. Es gibt in Europa keine größere demokratische Bewegung als die Israelis, als sie auf die Straße gegangen sind, weil Netanyahu sich nach seinem Gutdünken das Verfassungsgericht besetzen hat wollen und dann auch gemacht hat. Also man fängt an den wichtigsten Strukturen eines Staates an und das ist die demokratische Verfassung. Und die Hüter dieser Verfassung, die tauschen mal gleich aus gegen Gleichgesinnte und dann geht es relativ schnell, so schnell, wie wir es jetzt live beobachten können.
Ich habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs auch im Sommer Theodor Wolfgang Adornos Buch »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus« gelesen. Eine Rede, die der Philosoph und Soziologe vor circa 60 Jahren in Wien hielt. Und er verwendet da den Begriff »pathetischer Nationalismus«. Und er sagt, man sollte diese Bewegungen nicht unterschätzen wegen ihres niedrigen geistigen Niveaus und wegen ihrer Theorielosigkeit. Sie sind da, sie sind stark und wie wir auch sehen,
sie sterben
er
nicht
hat
aus.
Recht, sie werden immer stärker.
Sie sterben auch nicht aus. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir oft nicht mal wissen, was es ist, das da so andauert. Mir ist aufgefallen, zumindest als Volkskundlerin ist das für mich sehr wichtig, dieser politische Folklorismus, den wir da gewohnt sind, der hat eine Tradition. Nämlich Adorno hat das ja geschrieben, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja die menschliche zivilisatorische Katastrophe, die wir noch nicht mal angefangen haben zu verstehen, sagt er quasi etwas voraus, als wäre es heute. In mich deucht, nachdem ich das eben auch wieder gelesen hatte, habe ich mir gedacht, was ist es, was uns so nicht von diesem pathetischen Nationalismus loskommt? Von diesen Momenten, wo wir anfangen, uns zu erheben über andere, besser sein zu wollen, schöner und stärker sein zu wollen. Und ich glaube, es liegt bei uns in der deutschen Kultur an diesem Bedürfnis nach politischem Folklorismus bzw. politischen folkloristischen Nationalismus.
Kannst du das genau erklären? Was ist politischer Folklorismus? Wie drückt er sich aus? Was sind die Symbole? Wie äußert sich das?
Dieser politische Folklorismus, von dem ich glaube, dass er mit dem korrespondiert, was Adorno da schon unmittelbar nach dem Krieg gesagt hat, sind ganz einfache Dinge wie das Lob auf das eigene Essen, das Lob auf die Weißwurst, das Lob auf das Dirndl, das Lob auf die Tracht, das Lob auf das eigene, auf die Kultur, die man da so hat, aber auf unschöne Weise, auf eine
also das Ausleben sollte man schon, wenn das in der eigenen Tradition
nein, das ist. Auch
ist
gar, ja? Nein, das ist überhaupt nicht, das ist nicht die Frage. Es geht um diesen pathetischen Nationalismus. Und Heimat ist zum Beispiel so ein Wort, das auch dazu passt. Wenn ich anfange, Heimat, Tracht und Dirndl in einem Ausmaß zu prononzieren, zu betonen, zu pflegen, als wäre es der Ursprung aller Identität.
Du hast ja ein eigenes Buch dazu geschrieben.
Auch, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, aber das zieht sich eben überall durch. Dann habe ich ein symbolisches, mit dem wir hausieren und uns kommunizieren. Und nicht umsonst tragen die Identitären und die Neuen Rechten und selbst André Bockenburg von der AfD und alle anderen AfDler vermehrt einen Trachtenjanker. Ein Trachtenjanker, wie er ausschaut, aus der Steiermark.
Und also eigentlich ein Wir-Gefühl zu beschwören, das aber als Abgrenzung dient auch.
Also ein Wir-Gefühl zu beschwören, das nicht abgrenzt, sondern das ausgrenzt. Das ist der Unterschied. Ich kann ein Wir-Gefühl beschwören, das abgrenzt. Das machen wir in Südtirol sehr oft. Hier haben wir die deutsche Kultur mit ihren Gepflogenheiten und mit ihren Praktiken, mit ihren kulturellen. Und dort haben wir die ladinische und dann haben wir noch die italienische. Nein, nein, es gibt diesen pathetischen Nationalismus, der ist da drinnen, wo wir manchmal auch sind oder einige von uns auch sind. Wenn ich vorbei an allen gesellschaftlichen Bedingungen ein Symbol, ein Zeichen, ein Etwas, ein kulturelles Symbol so erhebe in die Besonderheit, in die nationale, in die Wir-Besonderheit, dass ich darüber alle Realität vergesse, wie sie eine Gesellschaft zu bieten hat. Und das, denke ich, ist etwas, das uns, vielleicht sind die Krisen wirklich etwas, mit denen wir uns auf dieser Ebene mal beschäftigen sollten. Denn ich war neulich in Bayern zu einem Dreh für Arte TV und da habe ich eine Statistik gesehen von einem Verband, der sich mit der Gründung von Volkstanzvereinen beschäftigt hat und Heimattrachtenvereinen. Und da war die häufigste Gründung von Vereinen gab es unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Was war da? Man hat sich gesammelt, man hat nach einer Identität gesucht, und zwar nach einer gemeinsamen Identität, nicht nach einer kollektiven, sondern nach einer gemeinsamen. Dann wieder ein Anstieg nach 1945 erstaunlicherweise, und dann erstaunlicherweise, jetzt kommt es wirklich, in den letzten Jahren, in den letzten 5 bis 7 Jahren, haben sich vermehrt neue solcher Vereine gegründet. Und das ist für mich ein Hinweis und ein Zeichen, dass dieser pathetische Nationalismus, der sein Symbol in solchen Dingen findet, im Volkstanz und Volkstrachten und Dirndln und Schützen, dass sich das da drinnen verbirgt, der Hund, der dort begraben liegt, mit dem wir uns vielleicht näher beschäftigen sollten. Da ist das Begehren, da drinnen so viel, wie soll ich sagen, politische Libido zu finden, dass wir damit anfangen, es wie eine Keule zu benutzen und andere niederzuschlagen. Dass wir dabei aber auch vergessen, dass wir es nicht mit einem Volk zu tun haben, sondern mit einer Gesellschaft. Und eine Gesellschaft ist heterogen, besonders heute.
Zu Gast im Studio ist die Volkskundlerin und Philosophin Elsbeth Wallnöfer. Wir sprechen über ihr Buch Politik der Verführung, von Volkskanzlern und politischen Illusionen, das Ende 2024 im Michael Wagner Verlag erschienen ist. Du schreibst in deinem Buch: Wer Volk statt Gesellschaft sagt, meint meist nicht eine heterogene Gesellschaft, sondern beschworen wird die Idealvorstellung eines homogenen, harmonischen Volks. Das gibt's ja gar nicht.
Genau, das gibt's nicht. Aber warum gibt's dann jetzt Politiker, die uns das suggerieren wollen und deren Umfragewerte steigen und steigen und steigen und steigen, wenn sie uns doch etwas versprechen, das es in der Realität gar nicht gibt?
Was verstehst du unter dem Begriff Volk, der ja so gern von Demagogen, Demagoginnen, Populisten, Populistinnen verwendet wird?
Also das Volk ist, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich ein, von der Etymologie und vom historischen Ursprung her, ein Haufen von Menschen. Und erst mit der Aufklärung und mit Staatstheorien, mit den frühen, kommen dann die Bürger auf. Deswegen sind politische Revolutionen für uns zum Verständnis dessen, was Gesellschaft ist, sehr wichtig, immer mitzudenken. Denn Revolutionen zeigen immer, was man überwinden wollte, wo man ein altes System verlassen wollte und in ein neues hineinrutschen. Und man muss dazu sagen, das Volk, das diese Menschen, von denen wir jetzt gesprochen haben, diese neue Rechte und die alte Rechte hier so beschwören, das war eigentlich bis zur Erfindung des Bürgertums im Sinne von demokratischen, beginnenden demokratischen Bürgertums, war das Volk ein rechtloser Haufen. Viele von uns würden gar nicht zur Gesellschaft gehören, weil wir arm und rechtlos wären. Und erst mit den Revolutionen hieß es dann, es gibt ja ein Volk. Und dann wurde das sichtbar und dann bekam das einen Identitätsausweis, eine Carta d'Identità oder einen Personalausweis. Und dann wurde man überhaupt erst mal ein Mensch. Und die Leute, die heute von Volk reden, die meinen das nicht. Die klammern auch aus, dass Volk ursprünglich bis zu den Revolutionen ziemlich rechtlos und arm war. Und da gab es eine Handvoll Adeliger, da gab es den Hochadel, dann gab es einen niederen Adel und dann gab es eine Handvoll Bürgertum. Und dann war
raus.
Die Kirche gab es natürlich auch, die ja wahnsinnig mächtig war, aber die zählte auch nicht zum Volk. Das Volk war einfach ein verlotterter, armer Haufen. Und rechtlos. Und daher ist Volk sozusagen etwas, das man sich über die historischen Dimensionen anschauen muss. Und dann kommt man eben zum Schluss, ja, aber heute sind wir ja gar nicht so. Wir haben alle Bürgerrechte, wir sind vor dem Gesetz gleich, in unseren Demokratien. Das gibt es nur in den Demokratien. Deswegen, alle, die uns was von einem Volk erzählen wollen, klammern das aus, negieren das. Aber das heißt, sie sind dann keine guten Politiker, denn ein Politiker hat sich immer daran zu orientieren, was dieses Volk wäre. Und dann muss er sicher, das Volk ist ja eigentlich eine Gesellschaft, besteht aus Kleinen, aus Übergewichtigen, aus Menschen mit besonderen Bedürfnissen, aus Schönen, aus Hässlichen, aus allen, die da sind, aus Queeren, aus Schwulen, aus Lesben, aus allen, die da sind. Und das meinen die Leute, die von Volk reden, meinen ja diese Leute alle nicht. Die meinen immer nur sich selber.
Und interessant ist ja, dass sie für sich durchaus also die Ausnahme eigentlich in Anspruch nehmen. Also sowohl Donald Trump ist verheiratet mit einer Immigrantin, ebenso sein Vizepräsident. Er hat sogar also eine christlich-hinduistische Heiratszeremonie absolviert. Alice Weidel ist lesbisch, ist mit einer People of Color Frau verheiratet, hat ein Kind mit ihr. Also für diese Politiker selbst scheint das ja nicht zu gelten.
Ja, das ist interessant, weil daran kann man sehen, dass sie sich gar nicht zum Volk zählen. Sie sind ja die mächtige Ausnahme. Sie sagen nur uns, was das Volk ist oder wer wir zu sein hätten, nämlich ihrem Ideal zu entsprechen. Aber sie selber sind eben nicht das Volk. Das ist ja die Paradoxie. Darum sollten wir endlich anfangen, nachzudenken und zu sagen, was meinen die eigentlich, wenn die uns jeden Tag solche Phrasen hinhauen? Von wem reden die? Reden die von mir? Und dann werden sehr viele Südtiroler aufwachen am nächsten Tag und sagen, Jesus, nein, da bin ich gar nicht mit gemeint.
Gleichzeitig gibt es natürlich kulturell geprägte Gemeinschaften, also die ähnliche Gepflogenheiten haben, Regeln, Religionszugehörigkeit, dass eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur durchaus Reibung verursachen kann und auch da berechtigt zum Teil vielleicht Ängste entstehen oder auch Unwohlgefühl. Nur diese Komplexität, auch hier nach Lösung oder in dieser Komplexität Lösungen zu suchen, angeboten wird immer nur das Einfache, die Ausgrenzung.
Genau. Deswegen muss ich dazu sagen, alle, auch die Menschen ohne Papiere, egal woher sie kommen, die Peuple sans Papier, alle Menschen und alle Ausländer und alle, auch die, die wir nicht so mögen, weil sie so viele sind oder weil sie so anders sind, die gehören auch zur Gesellschaft. Sie sind da. Wenn wir auch sagen, raus damit, aber dann verschwinden die ja nicht. Die lösen sich ja nicht in Luft auf. Es gibt Probleme, das ist ein Faktum. Aber warum? Es gibt Probleme, weil wir aufgrund kultureller Veränderungen und Bedingungen natürlich, mit denen wir da konfrontiert sind, wenn wir jetzt über das Thema genauer reden, muss man sagen, meistens haben wir die größten Probleme mit jenen, die sehr stark an religiösen Konzepten festhalten, die wiederum dann als kultureller Ausdruck gelten. Das heißt, wenn wir über muslimische Männer reden oder auch muslimische Frauen mit ihrem, zum Teil bis zum Chador geht es, oder mit ihrem Hijab, dann muss ich sagen, wenn einen das stört, dann muss man das auch so sagen. Das ist ja, man muss die Probleme schon ansprechen und aussprechen. Aber man muss sich der Tatsache bewusst sein, die größten Probleme haben wir immer mit jenen Kulturen und egal welcher Religion, die nicht zwischen Staat und Kirche trennen. Weil als wir noch diese Trennung nicht hatten und als die Kirche noch sehr dominant war, unser religiöses katholisches System, war es auch an der Tagesordnung, dass unsere Männer uns begrapscht haben, dass unsere Männer über uns verfügt haben, wie es in der Bibel steht. Also wir müssen anfangen zu sagen, wir brauchen eine Demokratie, wir wollen eine Demokratie und wir wählen nur Politiker, die uns auch eine Demokratie versprechen, die aber gleichzeitig die Courage haben, die Probleme anzuwenden und die sich aber dessen bewusst sind, die größten Probleme haben wir mit kulturellen Konnotationen und mit kulturellen Mustern, die aus diesen religiösen Korsetten resultieren. Ja, wir müssen über das Ausländerthema reden, keine Frage. Aber es gilt immer noch, solange sich die Menschen auf dem Boden der Verfassung bewegen, der demokratischen, solange sich die Leute auf dem Boden des Zivilrechts und des Strafrechts ordnungsgemäß bewegen, gibt es nichts zu beanstanden. Und alles andere ist, das habe ich damals schon immer in Diskussionen gesagt, ein Problem der Politik, dass sie vergessen hat, die Flüchtlingskrise zu organisieren. Letztlich muss man da drauf schauen und sagen, was passiert da gerade? So wie die Finnen. Die Finnen zeigen, wie es geht. Die sind Pragmatiker. Die Finnen sagen, sie gehen jetzt in die NATO, dann kommt Putin und schickt ihnen einen Haufen Flüchtlinge mit Turnpatschen an die finnische Grenze, im Winter Schnee ist. Die Finnen sagen, muss man sofort zumachen und machen sofort zu. Und merken, da ist das System dahinter, das dazu dient, Finnland zu destabilisieren. Man muss die Probleme benennen, ohne die Leute auszugrenzen und zu stigmatisieren. Denn das ist ein politisches Problem, dem wir uns nicht angenommen haben. Wir haben es nicht organisiert. Wir sind nicht mal so digitalisiert auf europäischer Ebene, dass ich, wenn ich in Sizilien jemanden einreise, der weiterreist, dann weiß man, der übertritt 5 Grenzen und am Ende weiß man immer noch nicht, war der schon erfasst oder nicht. Ich meine, wie absurd ist denn das?
Du hast vorher über den Soziologen Ralf Dahndorf kurz gesprochen. Du zitierst ihn auch, der Populismus ist einfach, Demokratie ist komplex. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung bestätigt oder fand auch heraus, dass die Demokratien zurückgehen, autoritäre Staatssysteme zunehmen. Siehst du, auch bei all diesen Themen und Problemen, die wir jetzt besprochen haben, die parlamentarische Demokratie in Gefahr, vielleicht auch, weil sie nicht für viele effektiv genug ist, nicht schnell genug ist, nicht durchschlagskräftig genug ist. Wie schätzt du das ein?
Also die parlamentarische Demokratie ist deswegen in Gefahr, weil es Politiker gibt, die nach Macht streben und die nicht ein Ideal eines gelungenen Staates für eine Mitte der Gesellschaft im Kopf haben, sondern die einfach eine schnelle Lösung wollen und brillieren wollen mit einer schnellen Phrase und dann glauben sie, so wie Markus Söder, der zu jedem Ding kann er einen Satz sagen und dann glaubt man immer, das ist die Lösung. Nein, damit beginnt eigentlich überhaupt erst das Problem. Wir wollen zu schnell eine Lösung. Vielleicht ist das ein Effekt der Überbürokratisierung und Verwaltung, die wir auch haben. Kann sein, dass das hilft, wenn man das verschlankt, wenn man Prozesse verkürzt. Aber geht es dann wirklich schneller und führt es dann dazu, dass man weniger populistisch wird? Nein, wir müssen uns bewusst sein, eine Demokratie ist mühsam, aber sie ist das einzig gute Konzept für alle Menschen.
Und es ist Arbeit, sich mit all diesen Themen zu beschäftigen.
Und es ist Arbeit, aber man wird ja in der Politik schon auch gut bezahlt. Es ist Arbeit und es ist ja ein Heer von Mitarbeitern hat es da drinnen. Es ist ja auch ein Irrtum. Die Mächtigen oder die Regierungsmitglieder täuschen uns immer vor, sie allein hätten das gemacht. Haben sie nicht. Die haben ein Heer von Mitarbeitern. Die ganze Diplomatie, die im Außenamt, die Beamtenschaft, die sind alle da. Das sind lauter Experten hocken da drin. Die füttern die Führungsfiguren, die wir so anbeten, die füttern die ja. Das ist ja ein Irrtum zu glauben, mit einem Satz hat er das dann erledigt. Dann ist er Kanzler und ein guter Kanzler, weil er einen Satz gesagt hat. Nein, da ist noch gar nichts gelöst. Und wenn die Lösung kommt, meistens unter Zuhilfenahme derer, die da drinnen sitzen und den ganzen Tag die Probleme wälzen, zum Telefonhörer greifen, nach Brüssel fliegen und so weiter und so fort, nach Rom fliegen, nach Wien fliegen und sich unterhalten und an was arbeiten. Nein, Demokratie ist zäh, Demokratie ist mühsam, aber sie ist die beste Form für alle Menschen in einer Gesellschaft.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf ein Thema, auch in deinem Buch, Strategien von Populisten und Demagogen. Auch Theodor W. Adorno benennt das. Es geht immer auch gegen die sogenannten Eliten. Denen soll es gezeigt werden. Und ich habe ja ein schönes Zitat von Adorno gefunden. Weil sie ohnmächtig sind gegen den Geist, wenden sie sich gegen den Geist. Wer nichts weniger als Glauben einfordert, weiß, dass ihm allein Gefahr von der Vernunft droht. Also diffamiert man die Vernünftigen. Also eine Strategie, die wir auch heute finden.
Ja, warum macht man das? Wenn ich vorhin von Elite gesprochen habe, dann meine ich das nicht abwerten, sondern eine Elite ist immer eine Gruppe, die stimmenstark ist und die wissen sollte, was zu tun ist. Es gibt ja in allen Gesellschaften Hierarchien, selbst in totalitären, wo man sagt, es gibt nur ein Wir und es gibt nur ein Volk. Das ist eine Tatsache, dass man dieses Wir und diese Eliten trennt, im Geist, im Kopf. Aber auch wieder zurückgebrochen auf die Realität. Es ist keine Trennung, es sind nur Menschen, die dort oben sitzen. In einer Demokratie kann ich sie abwählen. Der Zorn auf die Eliten ist ja nichts anderes als das, was man früher im Mittelalter, aber auch heute wieder mit den Juden macht. Man nimmt sie zu Sündenböcken. Das ist ja ein Merkmal populistischer und vor allem demagogischer Kultur und Politik.
Es gibt immer Sündenböcke.
Dass man sich einen Sündenbock sucht. Das ist das einfachste Mittel, den anderen kaputt zu machen. Und dann sucht man sich einen Sündenbock und das machen heute die Rechten auch, indem sie, und damals, gegen die Eliten wettern. Eine Elite kann auch was Gutes sein. Wenn sie eine gute Elite ist, dann wird sie uns sicher durch die Krisen dieser Jahre, in denen wir da jetzt sind und die noch dauern werden, durchschiffen. Deswegen ist das wie mit allen anderen Stereotypen, Klischees und Gemeinheiten, die man sich vorwirft. Es ist ein Vorwurf, der böse ist, aber
selbst
letztlich ist
nämlich
es eine Sündenbock-Taktik.
Selbst Teil dieser Elite ja zu sein, denn all diese Leute, über die wir auch gesprochen haben, sind ja Teil dieser Elite.
Sie sind
aber
die Elite.
Es gelingt der Kunstgriff,
zu suggerieren, dass sie wären es nicht, aber die anderen, auf die sie schimpfen, wären es.
Teil der sogenannten, unter Anführungsstrichen, einfachen Menschen zu sein, was ja absurd ist.
Das ist völlig absurd, denn die meisten verdienen in der Politik, verdient man so im Durchschnitt 20.000 Euro, wenn man in einer führenden Position ist. Und das Medianeinkommen zum Beispiel in Österreich ist bei 2.200 irgendwas. Also so fernab von der Normalität, unter Anführungszeichen, vom Durchschnitt, dass man schon so weit weg ist. Und wenn dann jemand sagt, das ist die Elite, die Großkopferte, dann kann man es zwar nachvollziehen, aber dann bitte ich darum, dass man sagt, dann wähle ich sie ab und dann suche ich mir einen anderen, der dann die Elite ist. Und den kann ich dann auch wieder abwählen. Also es ist schon wichtig zu erkennen, warum jemand einen Begriff verwendet und zu welchem Zweck.
Weil immer mit dabei ist ja auch seriöser Journalismus. Also den versucht man ja auch zu neutralisieren.
Dem versucht man eigentlich wegzukriegen. Weil der seriöse Journalismus ist ja, der lebt ja von einer guten Recherche und der ist eigentlich auch nicht käuflich. Deswegen beschimpft man ihn entweder als korrupt oder als abgehobene Elite oder als Blase oder was immer. Ja, aber letztlich ist das, was wir lernen müssen, mehr darauf zu hören, wenn jemand was sagt oder wenn jemand eine Beschimpfung ausspricht, warum er das zu welchem Zweck macht. Und dann schaue ich mir an, stimmt es oder stimmt es nicht? Und dann komme ich drauf, dass manche als Elite beschimpften Leute gar nicht so schlecht sind. Die österreichische Regierung arbeitet zum Beispiel im Moment ganz wunderbar pragmatisch. Natürlich mit Mängeln, weil es sind ja auch drei verschiedene politische Lager. Aber ich würde sagen, wenn man die Elite schimpft, dann kann ich sagen, muss man sich für diese Elite jetzt nicht schämen im Moment.
Ich möchte nochmal ein Zitat von dir hier hereinnehmen. Du schreibst, Populisten stehen für ein Höchstmaß an logischer Inkonsistenz. Als eines der Beispiele ziehst du auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni heran, die sich ja jede Nähe zu Feminismus verbietet. Sie konnte aber nur Ministerpräsidentin werden, weil vor ihr sehr viele für all diese Rechte gekämpft haben. Also diese Inkonsistenz, die ja Methode ist auch, gegen die vorzugehen oder da auch dahinter zu blicken, das ist nicht so leicht. Offensichtlich gelingt es, das permanent zu verschleiern.
Ja, weil wir, womit ich mich versucht habe, in diesem Buch auch zu beschäftigen, ist mit uns selber, mit wir, dem Vieh, dem Stimmvieh, wir, die sich eben von sowas täuschen lassen. Darum gibt es ein eigenes Kapitelchen eben auch zu Feminismus. Weil alle diese Frauen, das gilt für Alice Weidel, das gilt für Marine Le Pen, das gilt für alle diese frauenfeindlichen Positionen. Die Meloni sagt ja, sie will nicht La Presidente genannt werden. Sie ist Il Presidente. Ich meine, es ist genau so. Sie stecken voller Paradoxien. Voller Paradoxien. Das ist ein Widerspruch, wo ich mir immer denke, Leute, schaut einfach hin, wenn ihr wen wählt. Wie oft hat er sich in einer Woche widersprochen? Wie oft hat er gezeigt, wenn er einen Wandel durchgemacht hat, dann nicht aus Überzeugung, nicht aus Überzeugung, sondern aus einer Laune heraus für einen Wettstreit, für einen populistischen. Hinschauen, hinhören und sich überlegen und sagen, warum erzählt mir dieser Mensch eigentlich das? Zu welchem Zweck? Soll ich das glauben? Das ist schon etwas, das wir uns auch selber fragen müssen. Und deine Einwürfe zwischen eben Adorno und meinem Buch hier, das, was er tut, weshalb das ja auch so vorausschauend war jetzt im Nachhinein besehen, ist ja paradox auch.
Also es ist frappierend, dieses Buch zu lesen. Mir ist fast die Gänsehaut gekommen, ja, wie aktuell das
wie
ist.
Wie aktuell, genau. Aber das zeigt uns nur, dass wir es hier mit einer anthropologischen Konstante zu tun haben. Wir haben anscheinend in unserer inneren Gravur dieses Herrschen und Beherrschtwerden nicht überwunden, weil es einfach hauptsächlich auf der Gefühlsebene abläuft. Und sich zu ändern, ist verdammt schwer. Das beginnt schon bei den Ticks, bei den Gewohnheiten, die man jeden Tag hat. Geschweige denn dann bei so komplexen Themen. Aber es ist der Beweis, damals ist es so, heute scheint es wieder so zu sein. Können wir uns jetzt endlich ändern, bitte?
Wie könnte das funktionieren?
Ja,
was schlägst du vor?
Indem man vielleicht wirklich hinschaut und sagt, wenn die Meloni mir das erzählt, wie wahr kann das sein? Indem ich mir die Mühe mache oder das Vergnügen, es kann ja auch ein Vergnügen sein, bei bestimmten seriösen Medien nachzulesen. Man muss nicht dem politischen schnellen Spruch nachlaufen. Man muss nicht dem ersten Marktgeschrei nachlaufen. Nein, ein guter Händler geht hinein in die Gasse, schaut rechts, schaut links und dann vergleicht er die Angebote und dann wählt er erst. Wir tun das heute nicht mehr. Wir hören irgendein Geschrei und dann sind wir schon dafür.
Durch Social Media und die Stärke von Social Media bewegen sich die meisten Bürgerinnen und Bürger ja in ihren politischen Bubbles. Und es kommt auch kaum mehr was anderes hin. Da gab es einen sehr interessanten Versuch, den, glaube ich, ein Zeitjournalist oder Journalistin gemacht hat. Republikaner, Demokraten, also vor der Wahl Trumps. Und das war so derartig ernüchternd zu sehen, dass innerhalb von ein, zwei Tagen die gesamte Berichterstattung, Medien, alles, was gekommen ist, online, alles in eine Richtung ging. Also sich aus dem heraus zu befreien, egal von welcher Seite, ist wirklich schwierig heute geworden.
Ja, wir können vor allem mit unseren Kindern und die Generation hinter uns Die haben es schon nicht leicht, weil die müssen ja permanent entscheiden zwischen tausend Informationen. Das beginnt ja schon in der Bäckerei, da hast du 10 Joghurt mindestens, wo du entscheiden musst. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich neue Techniken des Sortierens erfinden. Das heißt nicht, dass ich alles ausblenden muss. Ich selber höre mir immer alles an. Ich höre mir auch die Rechten an. Ich gehe auf Twitter, ich gehe zu Blue Sky, ich gehe
Ex jetzt in der jetzt Zwischenzeit.
Ex, ja. Genau. Ich schaue mir Welt online an, Spiegel. Es ist eigentlich ganz einfach und es macht schon auch Lust. Dann schaut man halt einmal dahin, einmal dorthin. Man muss nicht immer dem Algorithmus vertrauen. Das ist nämlich auch der Trick, dass man heute schon gesteuert wird, gelenkt wird. Aber da kann man nur appellieren, lernt auszuwählen, setzt es als Genuss. Hört es einmal rein und einmal was anderes.
Ich denke, also sortieren als eine der Möglichkeiten. Auch, wie kann es gelingen, auch Instrumente zu entwickeln, die Propaganda hinter Sprache, hinter Bildern auch besser zu verstehen? Also diese Mechanismen, ist hier vor allem die Schule gefragt, Bildung?
Es beginnt immer beim Elternhaus. Es beginnt immer alles im Elternhaus.
Gut, das kann man sich nicht aussuchen. Ja?
Der erste Ort der Vergesellschaftung. Das ist der erste Ort, wo man lernt, sich zu benehmen oder eben daneben zu benehmen. Da beginnt es. Dann im Kindergarten, das ist eine Herausforderung, auch für Erzieherinnen heute. Und dann die nächste Stufe, die Volksschule, und dann geht es galopp nach oben.
Ja.
Volksschule haben wir.
Hier heißt es Mittelschule.
Und dann geht es galopp nach oben. Und je weiter man nach oben kommt, umso eher sollte man dann diese Kunsttechniken, diese Technee, diese typisch griechische Technee, die Aristoteles spricht von der Technee, wenn man dann ein Handwerkszeug sozusagen in die Hand kriegt. Das heißt, wir müssen Handwerkszeuge entwickeln. Und diese Handwerkszeuge müssen wir uns gegenseitig und den Kindern vermitteln. Das, glaube ich, ist eines der Mittel, wo wir auf einen besseren Weg kommen können. Aber die Demokratie abzuschaffen, indem ich blind einer Phrase, einem Jahrmarktschreier folge, das, glaube ich, ist nicht die richtige Lösung.
Es scheint ja noch lange nicht das Ende, also auch bestimmter Figuren zu sein. Wie schätzt du denn, also optimistisch, pessimistisch, ich möchte es nicht also so gegensätzlich jetzt halten, aber wie schätzt du denn so die nächsten Jahre ein? Wird der Kampf um Demokratie zunehmen? Wird der Angriff auf Demokratie zunehmen? Also du beschäftigst dich ja als Wissenschaftlerin, aber auch als politischer Mensch ganz intensiv mit diesen Themen. Was denkst du, was uns so die nächsten Jahre bringen könnten, können?
Ich bin hoffnungsfroh und sage, wenn Europa es jetzt schafft, sich zu einigen, ich meine, dann Orban ist eine Ausnahme, da, aber wenn 10 gut sind oder 20 gut sind und einer nicht so flott, auf den man sich nicht so verlassen kann, dann könnten wir ein gewisses Maß für Stabilität sorgen. Das gilt übrigens für Riesenprobleme wie Wehrdienst, Verteidigung, Ukraine-Politik. Das gilt aber auch für Bildungspolitik, das gilt für die Sozialpolitik. Wir haben ja jetzt gerade, tun Populisten ganz gern gegen den Sozialstaat wetter. Nur ist das die einzige Form, die uns sozialen Frieden bringt. Denn wir werden immer Klassen haben. Es gibt immer ganz weit oben, dann gibt es ein bisschen drunter und so weiter, nach unten. Und wenn ich Interesse daran habe, an sozialen Frieden, dann muss ich für alle diese verschiedenen Bedürfnisse in einer Gesellschaft ein Konzept entwickeln. Das heißt, wenn wir es schaffen, gute Konzepte auf die Lösungen zu finden, auf die Krisen, die wir jetzt haben, und es ist nicht eine Krise, es sind mehrere Krisen. Wenn wir das gut schaffen, jetzt aufzulösen, dann bin ich zuversichtlich, dass in Europa Demokratien weiterhin es aushalten mit ein paar weniger oder mit solchen, die auf der Kippe stehen, wie bei uns, für Stabilität sorgen.
Also ein starkes Europa.
Dann brauchen wir ein starkes Europa, weil auf den USA ist kein Verlass. Es geht ratzfatz jeden Tag abwärts mit der Demokratie. Sie ist quasi fast schon ausgehöhlt. Ich würde noch nicht von Faschismus reden. Viele reden schon von Faschismus. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist eine Oligarchie, eine Autokratie. Ja, schon eine Oligarchie.
Bald ein Königreich.
Es ist eigentlich schon
auch,
eine Oligarchie.
Er wünscht sich ein
schon
König
nur mehr
zu sein.
Reichen, genau. Und demnächst vielleicht eine Monarchie. Nein, so weit kommt es nicht. Aber ja, ich würde sagen, es hilft nur jetzt, ein stabiles Europa zu gestalten, zusammenzuhalten, Schulter an Schulter für eine Demokratie arbeiten. Und das heißt, solide Lösungen für alle Interessensgruppen in einem Staat zu entwerfen.
Ich könnte mich noch viel länger mit dir über dieses Buch unterhalten. Ich möchte abschließend noch fragen, woran arbeitest du gerade? Was kommt bei dir?
Ich arbeite gerade an mehreren Projekten. Ich muss zwei Neuauflagen machen. Zwei davon eben, ich hatte mit dem Bodo Hell, mit dem Autor und Schriftsteller, der ja am Dachstein verschwunden ist, ein Dachsteinbuch gemacht. Das muss in eine neue Auflage. Dann muss ich das Untersperrbuch, das ich mit ihm machte, auch in eine neue Auflage. Und dann arbeite ich an der Lederhose, also wieder ein Modethema. Ganz spannend, ganz interessant. Und nebenher bin ich ja auch Kultur- und Sportgewerkschafterin und habe genug zu tun. Aber die Lederhose wird das nächste Buch.
Da freue ich mich darauf. Elsbeth Wallnöfer, vielen Dank für dieses sehr lebendige Gespräch. Zu Gast im Studio war Elsbeth Wallnöfer, Volkskundlerin und Philosophin. Wir haben uns über ihr Buch Politik der Verführung von Volkskanzlern und politischen Illusionen unterhalten. Erschienen ist es im Michael Wagner Verlag. Ich hoffe, es war interessant und auch abwechslungsreich für Sie. Susanne Barter verabschiedet sich. Bleiben Sie uns gewogen bei Forum Zukunft.
Quand il m'a renversé un soir au nord de Nice, ébloui par les phares, je croisais son regard et je me suis jeté. Je me suis relevé. Je lui ai donné la main qu'il me restait. J'avais oublié mon nom de jeune fille. Alors j'ai inventé. My name is Baby Connie Bird. I'm the only one in the world. retrouver ensemble au nord de Nice. Le ciel est une scène d'où l'on ne revient jamais.